Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 3. Dezember 2021, gleich dem 12. Asar 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Verhandlungsleiter. Ball im US-Feld. Amerikaner müssen Sanktionen aufheben. Iran. Delegierte in Wien nehmen Anweisungen des israelischen Premierministers nicht an. Britische Tageszeitung. Siedler zerstören palästinensische Olivenbäume mit Pflanzenkillern und Sägen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Verhandlungsleiter. Ball im US-Feld. Amerikaner müssen Sanktionen aufheben. Irans Leiter bei den Atomverhandlungen in Wien über die Aufhebung der gegen Teheran verhängten Sanktionen sagte, der Ball liege nun im Feld der Vereinigten Staaten, um die Verbote aufzuheben, weil Washington nicht nur das Atomabkommen mit Iran, sondern auch die Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen verletzt habe, die es bestätigte. Bei einem exklusiven Interview mit Middle East Eye erklärte Ali Boredikani, dass Teheran äußerst ernsthaft bei den Verhandlungen dabei sei und untermauerte dies mit der Tatsache, dass er von 40 hochrangigen Amtsträgern begleitet wird. Er wies ferner die jüngsten Behauptungen zurück, Teheran erwäge ein Interimsabkommen oder ein Weniger-für-Weniger-Abkommen, das nicht alle US-Sanktionen aufhebt. Er lehnte auch den JCPOA-Plus-Vorschlag ab, der eine Ausweitung des Atomabkommens auf andere Themen wie dem iranischen Raketenprogramm vorsehe. Das Thema der Verhandlungen hat jetzt nicht mit Iran zu tun, es hat mit den Vereinigten Staaten zu tun, sagte er und argumentierte, dass die Verletzung des JCPOA, der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrats und des Völkerrechts durch die USA die Last auf Washington lege. Was unsere Verteidigungsfähigkeiten angeht, ist unser Maßstab, unsere nationale Sicherheit zu sichern und zu garantieren. Und es ist kristallklar, dass niemand über seine nationale Sicherheit verhandeln wird. Der iranische Verhandlungsführer versprach zudem, das Recht der iranischen Nation wiederherzustellen. Wir glauben auch, dass die Umsetzung des JCPOA in den letzten Jahren nicht genau verfolgt wurde, sagte Boredikani. Er erklärte, dass weder die USA vor dem Ausstieg aus dem Abkommen noch die verbliebenen Europäer die Sanktionen ordnungsgemäß aufgehoben oder mit Iran Handel betrieben hätten. Iran. Delegierte in Wien nehmen Anweisungen des israelischen Premierministers nicht an. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums hat die jüngsten Äußerungen des israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett, der die Weltmächte aufgefordert hat, die laufenden Gespräche in der österreichischen Hauptstadt über die Aufhebung der Iran-Sanktionen unverzüglich einzustellen, kritisiert und erklärt, dass Verhandlungsdelegierte keine Befehl von Bennett entgegennehmen. Saeed Khatibzadeh machte diese Äußerungen in einem Tweet am Donnerstag, in dem er sagte, dass Bennetts Forderung nach einem sofortigen Stopp der Verhandlungen in Wien erneut die wahre Farbe des zionistischen Regimes enthüllte. Der iranische Diplomat fügte jedoch hinzu, dass die Äußerungen des israelischen Premierministers keine Überraschung seien, da das Regime, dessen Entstehungsgeschichte auf Krieg, Spannungen und Terror beruht, den Dialog immer verachtet habe. Khatibzadeh betonte daraufhin, die Delegierten in Wien nehmen keine Anweisungen von Beit Arion an und bezog sich dabei auf den Namen des Amtssitzes des israelischen Ministerpräsidenten. Bennett hatte früher am Tag in einem Telefonat mit US-Außenminister Antony Blinken behauptet, dass Iran nukleare Erpressung als Verhandlungstaktik durchführt. Und dies sollte durch den sofortigen Verhandlungsstopp und die Umsetzung harter Schritte seitens der Weltmächte beantwortet werden. Diese Äußerungen kamen nach dem Besuch des israelischen Außenministers in Großbritannien und Frankreich Anfang dieser Woche, um sicherzustellen, dass die Bankensanktionen gegen Iran bestehen bleiben. Einen Tag zuvor hatte Khatibzadeh gewarnt, dass das israelische Regime versuche, mögliche Fortschritte bei den laufenden Gesprächen in Wien über die Aufhebung der illegalen und unmenschlichen Sanktionen der USA gegen die Islamische Republik zu behindern. Das israelische Regime, dessen Existenz auf Spannungen beruht, ist wieder dabei, Lügen zu posaunen und die Wiener Gespräche zu vergiften, sagte Khatibzadeh in einem Tweet. Britische Tageszeitung: Siedler zerstören palästinensische Olivenbäume mit Pflanzenkillern und Sägen. Die Angriffe israelischer Siedler auf Palästinenser haben während der Olivenernte im besetzten Westjordanland zugenommen und sind Anlass zur Besorgnis einer konzentrierten Gewaltkampagne gegen arabische Bauern, heißt es in einem neuen Bericht. Die britische Tageszeitung The Independent sagte, während der Olivenernte, die im Oktober begann, hätten israelische Siedler ihre Vandalismusangriffe auf palästinensische Olivenfarmen verstärkt. Dem Bericht zufolge wurden Dutzende solcher Fälle von israelischen Behörden aufgezeichnet und von einer israelischen Menschenrechtsgruppe dokumentiert. Seit Beginn der Erntesaison hätten israelische Siedler 4-mal Olivenbäume von Suleiman al-Jafri beschädigt, zuerst mit einem chemischen Pflanzenkiller, dann mit Scheren und Sägen und schließlich mit Schaufeln, hieß es. Die Angriffe veranlassten die Familie, hastig weitere Bäume zu pflanzen, aus Angst, dass die Siedler das Land beschlagnahmen und behaupten, es sei unbewohnt, fügte der Bericht hinzu. Diese Angriffe sind in diesem Jahr in Bezug auf Häufigkeit und Ausmaß der Gewalt beispiellos, sagte er gegenüber The Independent. Der Bericht zitierte einige Menschenrechtsaktivisten, die sagten, die Angriffe seien vermutlich unter dem Schutz des Regimes von Tel Aviv verübt worden. Anstatt zu versuchen, die Angriffe zu verhindern, benutzte das israelische Regime sie als Werkzeug, um Palästinenser von Acker- und Weideland im besetzten Westjordanland zu vertreiben, hieß es. Im vergangenen Monat teilten israelische Sicherheitskräfte mit, dass die Angriffe von Siedlern im Vergleich zu 2020, das in Bezug auf die Gewalt der Siedler bereits ein schlechtes Jahr war, um 60% gestiegen seien. Zahlen des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten haben ergeben, dass Siedler seit Beginn der Olivenernte mehr als 2000 Olivenbäume beschädigt oder gestohlen haben, die eine wichtige Einkommensquelle für palästinensische Bauern sind. Druck von NGOs auf UNO, Mandat des Jemen-Gremiums zu erneuern. Mehr als 60 Nichtregierungsorganisationen haben die Generalversammlung der Vereinten Nationen aufgefordert, das Mandat eines Untersuchungsausschusses zu erneuern, da die Wahrscheinlichkeit der Begehung von Kriegsverbrechen im Jemen untersuchte. Die Gruppen leiteten den Antrag am Donnerstag an die Versammlung weiter und drängten das Weltgremium, den Mechanismus wiederherzustellen, dessen Mandat aufgrund des Drucks von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht verlängert wurde. Die NGOs verurteilten Riad und Abu Dhabi, weil sie UN-Mitglieder dazu gedrängt hatten, gegen die Erteilung einer neuen Genehmigung für das Sondierungsgremium zu stimmen. Das saudische Königreich führt eine Koalition seiner Verbündeten, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, an, die seit März 2014 in den Jemen einmarschiert sind. Die Invasoren genießen großzügige politische, logistische und bewaffnete Unterstützung von den Vereinigten Staaten und ihren westlichen Verbündeten. Unter anderem haben die Alliierten Riad mit chirurgischen Angriffswaffen versorgt, die die Koalition in großem Umfang gegen dicht besiedelte Gebiete im Jemen einsetzt. Die NGOs forderten die Versammlung auf, das Gremium wieder einzusetzen, damit es Beweise für Kriegsverbrechen und Rechtsverletzungen sammeln und aufbewahren kann. Das Leid, das Zivilisten im Land bereits zugefügt wurde, erfordert diesen Schritt, um die Straflosigkeit im anhaltenden Konflikt zu bekämpfen und die Täter auf allen Seiten deutlich zu warnen, dass sie zur Verantwortung gezogen werden, heißt es in ihrer gemeinsamen Erklärung. Die Menschen im Jemen brauchen Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit beginnt mit Ermittlungen und Rechenschaftspflicht. Es ist jetzt an der Zeit zu handeln. 10 Ölarbeiter bei Angriff von IS auf Bussen in Syrien getötet. Bei einem Angriff auf einen Bus mit Arbeitern in einem Ölfeld in der syrischen Ostprovinz Deir ez-Zor wurden am Donnerstag laut lokalen Berichten fast ein Dutzend Menschen getötet und ein weiterer verletzt. Syriens offizielle Nachrichtenagentur Sana'a nannte es einen Terrorangriff und sagte, die Opfer seien Arbeiter des Ölfelds Al-Kharata gewesen, das 20 Kilometer südwestlich der Provinzhauptstadt liegt. Bei der Rückkehr vom Ölfeld Al-Kharata griff eine bewaffnete Terrorgruppe die Arbeiter an, tötete 10 und verletzte einen weiteren, sagte Provinzgouverneur Fadel Najjar dem Sana'a-Reporter. IS-Terroristen sind in der ölreichen Region Syriens aktiv, obwohl US-geführte Koalitionstruppen dort eine Stärke haben und behaupteten, die Extremisten zu bekämpfen. Den Terroristen ist es mit Duldung ausländischer Truppen gelungen, in der Region wieder Fuß zu fassen, nachdem sie 2019 von der syrischen Armee besiegt worden waren. Sie haben in der Provinz mehrere Anschläge verübt und Regierungstruppen aus Verstecken in der weitläufigen syrischen Wüste angegriffen, die sich von den Außenbezirken von Damaskus bis zur irakischen Grenze erstreckt. Die Angriffe erfolgen, während das US-Militär Streitkräfte und militärisches Gerät im Osten und Nordosten Syriens stationiert hat. Das Pentagon behauptet, der Einsatz ziele darauf ab, zu verhindern, dass die Ölfelder in der Region in die Hände von IS-Terroristen fallen. Damaskus sagt jedoch, der illegale Einsatz sei dazu gedacht, die reichen Ressourcen des Landes zu plündern. Der frühere US-Präsident Donald Trump gab mehrfach zu, dass amerikanische Truppen wegen ihres Öls in dem vom Krieg verwüsteten Land präsent seien. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 4 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 1 Grad, Mashhad 3 Grad, Isfahan 4 Grad, Shiraz 8 Grad und Bandarabas 23 Grad Celsius. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Payam Azizi mit dem Titel Ya Rasulallah, das heißt, O Gesandter Gottes.
يا رسول الله يا شي مدينة يا شي مدينة يا واي حجب أشخها دلي مشكينا دلي مشكينا بسم المدينة بسم وفا Bimarana لجات إلى بي بك يا شونا بك يا شونا يا واي دبرم عزيز محمدنا
Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Hallo, liebe Hörerfreunde. Heute kreuzen wir weiter durch die Provinz Lorestan. Lorestan bietet die schönsten und zahlreichsten Kultur- und Kunstwerke Irans. In dieser Region herrschen noch ihre eigene Kultur, ihre Sitten und Gebräuche. Kulturell ist sie weitgehend unberührt und drisch. Heute möchten wir uns etwas mit der Folkloremusik aus dieser Provinz befassen. In fast allen modernen Kulturen existiert neben der nationalen und der traditionellen Musik auch die Folklore, die sich je nach der Region in einem besonderen Kulturkreis bewegt. Angesichts der geografischen Größe ist eine Vielfalt an Folklore in Iran vorhanden. Diese Vielfalt erstreckt sich vom Norden nach Süden, vom Westen nach Osten und repräsentiert Kultur, Sprache, Kunst, Sitten und Gebräuche der eigenen Kulturregion. Man glaubt, durch verschiedene Länder mit verschiedenen Kulturen zu wandern. Die Musik aus Lorestan ist Ausdruck der Lebensfreude untermauert mit Standhaftigkeit, Liebe und Loyalität, die aus verschiedenen betrachtet werden können. Die Musik der Provinz ist vollkommen frisch und unberührt. Sie handelt von Kampf, Religion, Freude und Liebe. In ihren geheimen und offenen Winkeln zeigen die kämpferische und mutige Mentalität der Lurenstämme ihre Sorgen, ihre Freuden und ihr Lebensmut vor. Sie ist inspiriert von der besonderen Natur dieser Region und dem schwierigen und von Kampf gegen die Natur, gegen Feinde und Konkurrenten durchzogenen Leben. In Lorestan herrscht eine tiefe Verbindung zwischen Musik und Gedichten bzw. zwischen Musiker und Dichter. Manchmal sind die Musiker selbst die Poeten und manchmal auch umgekehrt. Traditionelle Instrumente finden sowohl bei Freudenanlässen als auch bei Trauerfeierlichkeiten Anwendung. Die Trauermusik, gespielt mit Flöte und Trommel, wird Khamori genannt. Manchmal wird diese Musik zu den Trauerfeierlichkeiten im Monat Muharram gespielt, um die Trauernden auf den Straßen und Stadtplätzen zu versammeln. So hört sie sich auch als epische Heldenmusik an. Bei Freudeanlässen und Festen in den meisten Dörfern und Regionen von Lorestan kommen wieder diese Flöten- und Trommelsorte, genannt Sonso Dohol, zum Einsatz. Es entsteht eine freudig-fröhliche Atmosphäre, die auch mal einige Tage dauern kann. In der letzten Sendung sprachen wir von dem abwechslungsreichen Klima in Lorestan. Die Änderungen sind vom Norden nach Süden und vom Osten nach Westen sehr markant. Im Winter herrscht im Norden der Provinz Schneesturm, gleichzeitig ist das Wetter im Süden regnerisch und angenehm. In westlichen Teilen wie Sefidkuh werden im Vergleich zu östlichen wie Dorud und Ali Gudars höhere Niederschläge verzeichnet. Dieses Klima erlaubt der Natur in voller Pracht zu erblühen, zur Freude von Naturliebhabern. In Lorestan fließen 33 Flüsse in drei Einzugsgebiete, Dez, Karche und der Zentralregion. Die zwei ersteren beanspruchen 96% der Provinzfläche für sich. Das dritte Einzugsgebiet liegt im äußersten Osten der Provinz. Strömende und große Flüsse haben erstaunliche Wasserfälle kreiert, die aus den Felsen schießen, so etwa 50 an der Zahl, die über die Provinz verteilt sind. Die meisten Wasserfälle liegen auf dem Stromfluss der Flüsse. Ein ähnliches Naturspiel ist vielleicht in keiner anderen Provinz in Iran zu beobachten. Der Chevi-Wasserfall, wir sprachen letzte Woche darüber, trägt den Titel des schönsten Wasserfalls in Iran. Er nennt sich auch Telesang und liegt im Süden der Stadt Durud und in der Nähe des Dorfes Shevi. Er strömt aus einer Höhle, gießt von sehr hoch in die Tiefe, etwa 100 Meter. Der Wasserfall ist 40 Meter breit, die Natur ist hier kaum an Schönheit zu überbieten. Um den Wasserfall ragen Eichen und Mandelbäume in die Luft. Im Frühling strömen Reisende aus ganz Iran heran, um den schönsten Wasserfall des Landes aus nächster Nähe zu betrachten und dort eine gute Zeit zu verbringen. In der einzigartigen Natur von Lorestan kommt eine besondere Fauna vor. In einer Höhle in Lorestan findet man eine seltene Karpfensorte, die die Einheimischen Mohikur, blinder Fisch, nennen. Er ist der erste wahre Höhlenfisch der Welt. Erstmals ist ein dänischer Geologe 1937 auf ihn aufmerksam geworden, als er Iran besuchte. Er stellte Untersuchungen an. Diese Sorte findet sich nur in Iran und so zählt er zu den wertvollen Ressourcen des Landes. Der Fisch gilt als einziges nationales Naturdenkmal der Provinz, das 2003 registriert wurde. Der Salamander aus Lorestan ist eine weitere Tierart, die vom Aussterben bedroht ist. Sie ist eigentlich in den südlichen Regionen der Provinz sowie im Norden von Khuzestan, dem Bezirk Papi und in den Mahdjari-Regionen vorzufinden. Der rote Salamandertier wurde unter Naturschutz gestellt. Die ohrlose Kröte ist eine ebenfalls der Region vorbehaltene Tierart in Lorestan. Im letzten Teil der Sendung möchten wir noch kurz das Handwerk der Provinz zur Sprache bringen. Sie hat lange Tradition und ist sehr vielfältig. Keramikarbeit geht weit in die Geschichte der Provinz zurück. Manche Funde stammten aus dem 7. bis 8. Jahrtausend vor Christus. Die Gefäße wurden hauptsächlich von Frauen und für verschiedene Zwecke hergestellt. Die Muster und Malereien auf den Gefäßen repräsentieren die Gefühle und Gedanken ihrer Schöpfer. Meistens sind es Pflanzen, geometrische Muster oder Tiere, die fein und künstlerisch aufgemalt wurden. Keramikstücke aus den Hügeln und historischen Geländen in Khorramabad zeigen, welchen Abwechslungsreichtum diese geometrischen Muster aufweisen. Die Teppichweberei ist ein aktiver Wirtschaftszweig in Lorestan, der gleichzeitig das Kunsthandwerk der Provinz ist. Khorramabad, Ali Gudars, Durud und umliegende Dörfer sind die Zentren dieser Kunst. Auch der Kelim zählt zur Handarbeit. Da die Bevölkerung im Wesentlichen aus Nomadenstämmen besteht, obliegt die Herstellung der Kelims hauptsächlich den Frauen. Khorramabad, Kuhdasht und umliegende Dörfer sind die eigentlichen Herstellungsorte. Die Herstellung von Gegenständen und Waren aus Neusilber ist ein weiterer Zweig des Handwerks in dieser Provinz. Zentrum dieses Handwerks ist Burujerd. Die Künstler lassen ihren Geschmack und ihre Vorlieben, inspiriert von der Natur, in ihre Werke fließen. Im Grunde handelt es sich um die Bearbeitung des Neusilbers, also eine Mischung aus Kupfer, Nickel und Zink. Die Kunst ist nicht nur in Iran gängig, sondern auch weltweit sehr bekannt. Kenner müssen gleich an Burujerd als Zentrum dieser Waren denken. Liebe Hörer, wir verabschieden uns bis nächste Woche. Khoda hafiz.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Majid Akhshoobi mit dem Titel Oshir Tarin, auf Deutsch Der Verliebteste.
شب تاره با دل من بیقراره، از چشم مهتاب امید میباره، وقتی نگات شادی برام بیاره، زنده میشم با عشق تو دوباره. صد تا سواره دور قصر چشمات، اما چشات صیاد تک سواره. عاشق ترینم روی ماهت همیشه، کاش قاصدک از تو خبر بیاره، کاش قاصدک از تو خبر بیاره. اگه یه روز ببینمت ای آشنای ناشناس، میپیچه توی کوچمون یه باغچه عطر گل یاس. ببین که با حس نگات یه حرف نو دارم برات، ستاره ها رو میشکنم خورشید میسازم تو چشام. شب تاره و دل من بیقراره، از چشم مهتاب امید میباره، وقتی نگات شادی برام بیاره، زنده میشم با عشق تو دوباره. صد تا سواره دور قصر چشمات، اما چشات صیاد تک سواره. عاشق ترینم به روی ماهت همیشه، کاش قاصدک از تو خبر بیاره، کاش قاصدک از تو خبر بیاره. شب تاره و دل من بیقراره، از چشم مهتاب امید میباره، وقتی نگات شادی برام بیاره، زنده میشم با عشق تو دوباره. صد تا سواره دور قصر چشمات، اما چشات صیاد تک سواره. عاشق ترینم به روی ماهت همیشه، کاش قاصدک از تو خبر بیاره، کاش قاصدک از تو خبر بیاره. اگه یه روز ببینمت ای آشنای ناشناس، میپیچه توی کوچمون یه باغچه عطر گل یاس. ببین که با حس نگات یه حرف نو دارم برات، ستاره ها رو میشکنم خورشید میسازم تو چشات.
شب تاره و دل من بیقراره، از چشم مهتاب امید میباره، وقتی نگات شادی برام بیاره، زنده میشم با عشق تو دوباره. صد تا سواره دور قصر چشمات، اما چشات سیاد تک سواره. عاشق ترینم به روی ماهت همیشه، کاش قاصدک از تو خبر بیاره، کاش قاصدک از تو خبر بیاره.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit. Gesundheit ist eine wertvolle und große Gabe, die uns Gott gegeben hat. Der Mensch kann Gott durch Erhaltung dieser Gabe seine Dankbarkeit bekunden. Gesund sein und ein aufrecht aktives Denken helfen dem Menschen, seine Lebensaufgaben anständig zu erfüllen. Eine gesunde und lebhafte Person kann für ihre religiösen Aufgaben und sozialen Pflichten bessere Programme erstellen. Daher entwickelt sich ein gesunder und verpflichtender Mensch auf dem Weg der Fortschritte und Verbesserungen und er versucht, zu einer geistigen Vollkommenheit zu gelangen. Im Islam ist die Gesundheit des Menschen von großer Bedeutung. Islamische Lehren behandeln Themen wie Gesundheit, Sport und die Beziehung zu Gott. Sie alle führen zu körperlichen und geistigen Gesundheit. In den letzten Folgen haben wir Ihnen manche Halal- und Haram-Nahrungsmittel aus der Sicht des Islam vorgestellt und deren positive und negative Wirkungen vom Blickwinkel der heutigen Wissenschaft auch genannt. Heute wollen wir über weitere kostbare Nahrungsprodukte sprechen. Brot ist das Grundnahrungsmittel vieler Menschen auf der Welt. Die Muslime nennen es als Gabe des Tisches und es genießt eine besondere Anerkennung im Islam. Imam Sadr sprach, der menschliche Körper basiert auf Brot. Und Prophet Mohammed sagte über den Wert des Brotes: O Gott, schenk uns Brot als Gabe und trenne uns nicht von diesem. Weltweit wird Brot aus Getreide wie Weizen, Gerste oder Reis hergestellt. Der Teig, der aus Mehl und Wasser besteht, wird entweder gebacken, gegart oder frittiert. Meistens kommen in den Teig auch Salz und Treibmittel. Für die verschiedenen Varianten können dem Teig auch Gewürze oder weitere Getreidearten zugesetzt werden. Expertenwissenschaftler sind der Meinung, dass Brote mit Kleie versetzt bessere Nährwerte haben. Bis 1930 waren viele Mediziner der Ansicht, dass Kleie Abfallprodukte sind, die den Darm schädigen können. Aber Forschungen haben erwiesen, dass Kleie den Darm nicht schädigt, sondern im Gegenteil sehr gut ist. Seit den letzten Jahrzehnten sehen Ärzte Kleie als eine heilende Substanz an, die gegen Verstopfung und Darmprobleme wirkt. Musik. Kleie ist die äußere Hülle des Getreides, ein Teil also, der immer Sonne und Luft ausgesetzt ist und der den Sonnenschein genießt. Diese Hülsen beinhalten sehr viele Mineralien und Vitamine und im Allgemeinen befinden sich die Nährstoffe bei Getreide in dessen Schale. In großen Getreidesilos wird das Getreide so gemahlen, dass er vollkommen zerquetscht wird. Dieser Vorgang und die Wärme verursachen, dass das Weizenfett an der Kleie kleben bleibt. Die fette Kleie hat demnach sehr viele wertvolle Nährstoffe. Bedauerlicherweise wissen viele Leute dies nicht und entsorgen sie deshalb. Kleie beinhaltet Fettvitamine der Gruppe E und B sowie Phosphorsubstanzen und vor allen Dingen Gluten. Gluten sind die einzigen Bestandteile des Getreides, die Stickstoff enthalten, der auch ein Bestandteil vom Körper ist. Siebt man Getreide, so bleiben viele wertvolle Teile übrig. Es verliert durch die Aussiebung viele Vitamine und Mineralien. Zum Beispiel sind Kieselsäuren wichtig für die Festigung der Zähne und Knochen und sie stärken das Herz und die Nieren. Beim Mahlen werden diese Säuren allerdings entfernt. Getreide verliert durch die Mahl- und Siebprozesse viele Mineralien wie Phosphor, Magnesium, Eisen, Kalium und Salz. Diese Mineralien spielen bei den weißen Blutkörperchen, die für das Abwehr- und Immunsystem verantwortlich sind, eine große Rolle. Ärzte behaupten, dass beim Verzehr von Brot ohne Kleie 50% unverdaut aus dem Körper ausgeschieden werden, während Brote mit Kleie absorbiert werden und nur 5% unverdaut bleiben.
In islamischen Überlieferungen wurde erwähnt, dass Brot aus Gerstenmehl besser als Weizenbrot ist. Imam Reza sagte in diesem Zusammenhang, es gibt keinen Körper, bei dem Krankheiten verschwinden, wenn er Gerste zu essen bekommt. Gerste ist das Mahl von Propheten und besseren Leuten. Auch der heutigen Wissenschaft sind die vielen Wunderwirkungen der Gerste bekannt. Laborforschungen zeigen, dass Gerste, Kleiengerste sowie Grützen Beta-Gulkan beinhalten, die das Immunsystem stärken und Wunden schneller heilen lassen. Die einzigartigen Antioxidantien von Gerste lindern Herz- und Gefäßerkrankungen auf äußerst bemerkenswerte Weise. Für Diabetiker ist Gerste die beste Nahrung, denn sie senkt den Cholesterinspiegel. Eines Tages kam Soveid ibn Rufle zum Imam Ali. Er erzählte, dass er vor Imam Ali eine Schüssel mit Joghurt stand. Es gab auch ein Stück Gerstenbrot, das aus grober Kleie gebacken war. Der Imam bröckelte das Brot in die Schüssel und bot mir an, von dem Joghurt zu essen, aber ich fastete gerade und lehnte ab. Danach ging ich zu seiner Bediensteten Fese und sagte, warum passt du auf Imam Ali nicht auf? Warum backst du das Brot nicht aus gemahlenem Mehl? Fese antwortete, früher machte ich das, aber Imam Ali hat das selbst so bestimmt. Imam Ali hörte uns und sagte, das Brot von Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, war auch nicht aus gemahlenem Mehl. Aisha, die Frau des Propheten des Islam, erzählte, bis zu seinem Tod aß der Prophet nur Gerstenbrot. Damit wollte er uns zeigen, wie wichtig diese wertvollen Körner sind. Ein weiteres wertvolles Lebensmittel, das wir Ihnen heute vorstellen wollen, ist die Milch. In vielen islamischen Überlieferungen wurde über deren gute und gesunde Wirkung gesprochen. Prophet Muhammad sprach: Gott hat für jede Krankheit ein Heilmittel mitgeschickt und Kuhmilch ist ein Heilmittel für jedes Leiden. Die positiven Eigenschaften der Milch sind allen bekannt. Milch ist ein vollkommenes Getränk mit vielen Nährstoffen. Forscher bezeichnen die Kuhmilch als die beste Milchsorte, da sie besser verdaulich ist. Milch beinhaltet viele Vitamine und nützliche Eiweißstoffe, wie auch Calcium. Ohne Calcium werden die Knochen schwach, die Zähne bekommen Karies, die Nägel brechen und die Haare fallen aus. Ärzte sind der Meinung, dass Calcium nicht nur die Zähne und Knochen stärkt und festigt, es ist auch sehr gut für die Muskeln, insbesondere die Herzmuskeln, die immer in Aktion sind. Imam Baqir sagte zu einem Mann, der unter Magenschmerzen litt, dass er viel Kuhmilch trinken soll. Denn Kuhmilch reinigt den Magen, gibt der Niere eine Fettschicht und stärkt den Appetit. Dies sagte der Imam zu einer Zeit, wo Vitamine und deren Wirkung noch unbekannt waren. In der Sure Nahl, Vers 66, spricht Gott: Gewiss, auch im Vieh habt ihr wahrlich eine Lehre. Wir geben euch von dem, was in ihren Leibern zwischen Kot und Blut ist, zu trinken. Reine Milch, angenehm für diejenigen, die sie trinken. Durch Laboranalysen dieses weißen köstlichen Getränks wurde allen erkenntlich gemacht, wie wertvoll und nützlich Milch sein kann. Milch hat Eiweiß und Aminosäuren, die für den Körper notwendig und nützlich sind. Sie verhindert Osteoporose, Infektionen und Nervenprobleme, hilft bei Kinderwachstum und verlängert das durchschnittliche Lebensalter. Auch beugt sie frühzeitiger Alterung vor. Daher empfehlen Expertenwissenschaftler allen Leuten, insbesondere aber schwangeren Frauen, einen täglichen Milchkonsum. Wir hoffen, dass Ihnen die heutige Sendung gefallen hat. Bis zu einer weiteren Folge. Gott schütze Sie.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.